26 birds of people.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein achter Gast in Season 23 ist René Parmentier, Problemlöser im Small- und Mid-Cap-Bereich und Platzierungsspezialist und jetzt bei mir am Telefon. Lieber René, servus und herzlich willkommen im Börse People Podcast.
Servus nach Wien, lieber Christian.
Jetzt bist du in Deutschland und warst vor wenigen Tagen noch in Österreich. Skifahren, glaube ich, hast du mir erzählt, oder?
Ja, nur einen Tag.
Immerhin.
Ja, ein langjähriger Freund und Geschäftspartner hat seinen 66. Geburtstag gefeiert in Lech. Und da waren wir da und haben das sehr genossen.
Das war sehr schön. So ziemlich Best of Austria Skifahren und ich glaube, das Wetter war dieser Tage auch nicht so schlecht und Schnee gab es auch. In welcher schönen deutschen Stadt erwische ich dich jetzt per Telefon, René?
In Frankfurt am Main.
Dort gehört man hin, wenn man auch am Kapitalmarkt Problemlöser ist, glaube ich. Das ist schon ein Headquarter für vieles in Deutschland nach wie vor, glaube ich.
Absolut. Also ich denke, von Bankenseite und auch in dem Bereich, wo wir tätig sind, ist das die wichtigste Stadt. Klar, München hat auch gerade auf der Private Equity Seite und in anderen Bereichen da stark aufgeholt und hat natürlich auch die Nähe mehr zu den Bergen und zu Seen und nach Italien, Österreich. Von daher ist natürlich München auch für viele Arbeitnehmer attraktiv, aber ich bin schon immer hier als Basis halt schon immer Frankfurt gehabt, obwohl ich natürlich auch in London, New York oder eben auch in Paris immer mal wieder gearbeitet habe und regelmäßig da war, aber es zieht einen dann doch immer wieder nach Frankfurt zurück, ja.
Na, und jetzt, ich freue mich auf einen spannenden Karriere-Werdegang-Podcast. Ich sag davor dazu, vor etwas mehr als 10 Jahren, so 12, 13, 14, haben wir durchaus zusammengearbeitet in einer spannenden Geschichte, wo dein Unternehmen sich gerade bemüht hat, auch ein bisschen Liquidität in die Orderbücher in Österreich zu bringen. Ich starte trotzdem chronologisch und habe auch bei dir nachgesehen, was du selbst auf LinkedIn eingetragen hast. Und da finde ich da, wie man halt beginnt als Junior Trader Precious Metals and Foreign Exchange bei Brandeis, Hauck und Partner. Mir sticht vor allem das Metals ins Auge und natürlich Hauck, sagt man auch was. Kannst du mir das mal einreihen, wie da dein Start erfolgt ist, bitte?
Ja, also das war 1994.
Stimmt, steht auch auf LinkedIn. Prüfung bestanden. Sehr gut.
Genau. Ja. Und ich habe da meine, direkt nach dem Abitur, ich war noch, sag ich mal, nach dem Abitur auf dem Basketballplatz und habe Basketball gespielt und habe dort einen guten Mannschaftskollegen gehabt und der hat mich gefragt, was machst du denn jetzt so nach dem Abitur? Und da sage ich, ich habe keine Ahnung.
Basketball spielen, ne? Genau.
Ja, und genau, und dann hat er gesagt, wir suchen noch einen Auszubildenden und da habe ich dann meine Lehre. Am nächsten Tag bin ich hin, habe mit meinem Vater eine Krawatte geborgt, einen Anzug angezogen und habe mich beworben als großen Außenhandelskaufmann. Mhm. Und was hat das Hauck dort? Absolut, das ist Hauck Bankiers damals noch, da hieß es noch nicht Hauck und Aufhäuser, die waren damals noch nicht zusammen. Und die waren beteiligt an dieser Edelmetallhandelsfirma, also Gold, Silber, Platin, Palladium, und ein bisschen exotische Themen wie Iridium, Osmium, Ruthenium, Rhodium. Und da habe ich angefangen und habe, sag ich mal, alle Bereiche einer Firma erlebt und durfte in allen Bereichen arbeiten. Und es war sehr, sehr spannend. Ich habe in unter 2 Jahren dann meine Kaufmannsgeldprüfung hier abgelegt und habe danach noch ein Studium hier in Frankfurt angehängt zum Betriebswirt. Aber immer berufsbegleitend. Und habe auch meine Diplomarbeit an der Uni über die Rolle der Zentralbanken im Goldmarkt geschrieben.
Das ist natürlich eine spannende und immer wieder kontroversiell diskutierte Positionierung, die Zentralbanken und Gold. Sehr spannendes Thema, ja.
Absolut. Nein, wenn man sieht, wie sich die Edelmetallmärkte, gerade Gold und jetzt in jüngsterer Zeit auch Silber entwickelt haben, ist das schon erheblich und zeigt eigentlich, in welcher Zeit wir leben, dass eben Gold als sicherer Hafen dort gesehen wird. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich Gold auch schon mal bei 250, 260 Dollar die Unze gehandelt, was heute ein Vielfaches des Preises ist, ja, wo wir heute stehen. Und das war damals, hatte die Bank of England, die hatte in den 90ern einen Großteil ihrer Goldbestände verkauft. Man glaubt es kaum.
Und, ich kann mich erinnern, ja. Das war.
Naja, ist interessant, ja. So, deshalb, wie sich das jetzt heute entwickelt hat. Und Silber ist Thema, ist jetzt keine Anlageempfehlung, aber der Abstand zu Gold ist schon sehr groß. Deshalb kann es durchaus sein, dass das eine oder andere Edelmetall sich auch weiterhin noch positiv entwickelt. Ich verfolge den Markt immer noch, habe immer noch Geschäftspartner und Freunde von früher, die man ab und an mal sieht, ganz selten. Mhm. War damals viel in London und auch viel in New York, weil wir die Edelmetalle an der COMEX und NYMEX gehandelt haben. In London, die Brandeis war der englische Teil der Gesellschaft und die waren ein Ringmember, nennt man das, an der London Metal Exchange. Da ist ein runder Kreis an Sofas und da wird dann alles gehandelt. Nickel, Kupfer, Aluminium etc. Ganz spannend.
Ja, hochinteressant und vor allem jetzt ganz aktuell. Du hast eh erwähnt, du blickst natürlich drauf auf deine alten Assets, die du da gehandelt hast. Schon spannend, oder? Was sich da dieser Tage alles tut und wie stark das wieder in der Fokusgruppe auch von einigen Anlegern, die das Ganze mit FOMO, auch mit diesem Fear of Missing Out beobachten, jetzt wieder ins Zentrum gerückt ist.
Ja, ich denke, das wird auch weiter anhalten und spiegelt eine gewisse, nicht, also Gold gehört für mich in jedes Depot, egal wo jetzt der Kurs unbedingt steht, weil man muss ja auch immer die Währung sehen, in welcher Währung wir dann Gold kaufen. Da sind dann natürlich auch die Entwicklungen in Euro im Vergleich zum Dollar auch anders, weil wir eben auch wir haben zwar weniger Währung heutzutage als noch früher, Währungspaare, aber das wird weitergehen. Deshalb denke ich, werden sich auch andere Edelmetalle, die im Schatten von Gold sind, weiterentwickeln. Wir haben die Platin, Palladium, Rhodium Thematik. Das ist wichtig, sagen wir heute jetzt nicht mehr so, weil wir mehr Elektroautos jetzt natürlich gefahren werden. Aber früher hat man und auch heute immer noch wird eben entweder Platin oder Palladium, Rhodium für den Katalysator verwendet und für die Elektroindustrie. Also es gibt ja unterschiedlichste Anwendungsbereiche, wo nicht nur seltene Erden, sondern eben auch diese Metalle zur Anwendung kommen. Und von daher, das sollte man als Anleger immer so ein bisschen beimischen und dabei haben. Und Gold ist eben, ja, das ist geschichtlich so, wird ganz lange her, ist und bleibt ein stabile. Und man kann auch Zinsen generieren, weil man kann Edelmetalle und Metalle auch verleihen. Also da gibt es einen ganz aktiven Markt. Also so ganz zinslos ist es nicht, wie immer gesagt wird, aber
ja, ich freue mich immer, wenn Asset-Klassen wieder zurückkommen und nicht immer nur eine einzige Asset-Klasse funktioniert. Gontard und Metallbank, hast du etliche Funktionen auch gehabt. Wann ist es bei dir eigentlich dann losgegangen, sich auch die Aktienseite mal anzusehen?
Ja, das war 99.
99. Neuer Markt irgendwie noch, oder?
Ja, genau. Ich war bei Brandeis Hauch & Partner, hatte ich auch das Devisenbuch in der Verantwortung dann, bis ich dann wechselte, ja, und ich hatte immer Geschäft mit der Metallbank gemacht. Und damals gab es ja noch viel mehr Währungspaare in den 90ern. Es ist ja dann alles durch den Euro ein bisschen dünner geworden. Und das war über die Devisenseite bin ich zur Metallbank gekommen, also zur Gontard und Metallbank. Und dort mein damaliger Chef, Lothar Mark, an den ich mich immer sehr gerne erinnere, das war eine großartige Zeit, hat mich dann von der Devisenseite rüber auf die Aktienseite geholt, ins Designated Sponsoring, also in die Aktienbetreuung. Und nach der Weihnachtsfeier 1999 war es, glaube ich. Und dann habe ich den neuen Markt erlebt. Die unglaublichen Entwicklungen, aber auch schönen Entwicklungen, weil man hatte eine Aufbruchsstimmung. Es wurde gegründet, es war jede Woche mehrere Börsengänge und die Kursentwicklungen waren teils natürlich völlig übertrieben, aber insgesamt haben sich ganz viele Menschen für den Markt natürlich interessiert und später kam dann der Absturz. Auch das ist gut, das mal zu erleben. Märkte, die fallen, dramatisch fallen, Aktien, die sich zehnteln oder die dann einfach, also das ist schon, das war im Positiven und im Negativen, also viele Erfahrungen habe ich da gemacht.
Mhm. Und beide Tipp hat damals 2002. Nicht immer funktioniert natürlich, ne? Beide Tipp war dann oft noch der Totalverlust im Nachklang. Aber wie du richtig sagst, so eine Zeit ist einfach wichtig und auch für die, wie soll ich sagen, für den Reifegrad eines Markts. Mir tut es noch immer leid und ich sage das jedem deutschen Gesprächspartner, mit dem ich über den neuen Markt spreche, dass man den Markt dann gleich aufgelassen hat. Irgendwie die Nasdaq hat auch ihre Schwächephasen gehabt und gibt es immer noch. Ja. Aber was soll's. Lieber René.
Ganz genau so. Ja. Ne? Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich bin auch der Meinung, man hätte den neuen Markt bestehen lassen sollen. Ich treffe heute noch auf Veranstaltungen Unternehmen, die damals an die Börse gegangen sind, die wir damals auch als Bank begleitet haben. Wie eine Mensch und Maschine habe ich neulich mal einen Adi Trottleff getroffen. Also es war ja nicht alles schlecht, aber wir tendieren dann halt auch dazu, dann alles lieber platt zu machen. Das ist schade und bis heute hat sich kein Segment etabliert, was auch nur annähernd in die Richtung geht, auf börslicher Seite, was sehr schade ist.
Ich möchte dazu sagen, ich habe dich jetzt dieser Tage kontaktiert, weil du auf LinkedIn sehr, sehr viele Sachen postest, die ich voll unterschreiben kann. Deswegen lasse ich jetzt Lehman aus und gehe in eine Phase, wo wir beide zusammengearbeitet und zu deiner Station Close Brothers Seidler. Da warst du zuständig, auch für den Österreich-Auftritt und ihr habt damals unsere Orderbücher ordentlich aufgefettet, sage ich mal, mit Designated Sponsoring-Aktivitäten und so weiter. Spring mal kurz in diese beginnenden 10er Jahre bitte und was die Idee hinter der Orderbuchgeschichte von Close Brothers Seidler war.
Ja, das war 2002 das Geschäft, was ich zur Seidler AG gebracht habe. Mhm. Und was aus meiner Sicht ein Kerngeschäft ist und was dann natürlich sehr viel Dynamik in den 10er Jahren dann, sag ich mal, entwickelt hat.
Weil nach Lehman war ja alles kaputt, ne? Es war ja ausgedünnte Orderbücher.
Nach Lehman wollte keiner das machen. Und für uns war eben Deutschland, aber eben auch Österreich, wir haben sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich betreut.
Ja, ich war ganz nahe dran. Danke für die Kooperation rückwirkend. Ja, genau.
Nein, kann ich nur, beruht ganz auf Gegenseitigkeit, Christian.
Kann ich freue mich.
Es war eine gute Zeit und es war auch wichtig, weil nach dem Zusammenbruch und dann Lehman etc. war es einfach wichtig, dass dort Menschen sind, dass dort Banken sind, eben mit Menschen hinter den Computern und am Telefon, die auch bereit sind, im Rahmen der Möglichkeiten Risiken einzugehen. Und das gab es damals nicht. Also die meisten Großbanken haben ihre Quote-Maschinen, also ihre automatische Quotierung laufen lassen. Und wir waren wirklich Menschen. Wir haben ein großes Team. Wir haben in der Spitze 250 Unternehmen betreut. Und wir hatten ein großartiges Team, wie ich finde. Und wir waren mit großem Abstand Marktführer. Und wir sind dort einfach Risiken auch eingegangen, Positionen, weil wir gesagt haben, wenn keiner mehr da ist, einer muss die Quotes stellen, einer muss das Orderbuch strukturieren. Ja, nur ich denke mal, auf der Höhe oder auf der Spitze des Erfolgs haben wir natürlich vielen anderen Marktteilnehmern viel Geschäft, also haben wir viel Geschäft gewonnen. Ich will nicht abnehmen sagen, sondern einfach konnten wir viel akquirieren und waren dort Marktführer, dann zusammen auch mit unserer Close Brothers Seidler Research AG, die vom Roger Peters sehr erfolgreich geführt wurde. Mhm. Haben wir auch, glaube ich, über 100 Mandate gehabt in dem Bereich. Und das ist einfach das Wichtigste. Und man sieht es ja heute gerade, und deshalb habe ich auch neulich diesen Post gemacht, wer löst das Henne-und-Ei-Problem, weil darum geht es eigentlich. Ohne Liquidität, sei es in Deutschland, sei es in Österreich, ist es halt schwierig, Anleger für Aktien zu gewinnen, weil es eben genügend andere Produkte gibt und Assetklassen, die eben liquide sind, weil sich dort eben ganz andere Banken, Investoren etc. tummeln. Ne? Also von daher, für uns war das Kerngeschäft, Und das waren wiederkehrende Erträge, was immer sehr schön ist.
Recurring ist einfach ein schönes Wort in unserem Markt, ne? Das muss man schon sagen.
Ja. Absolut. Aber ich kann auch sagen, wir hatten auch mal Tage, die sehr düster waren, ja, wo man einfach mal ein paar hunderttausend oder gar 1,5 oder mehr Millionen mal hinten lag auf die Gesamtposition.
Das gehört halt dazu. Weil man eben was aufs Buch genommen hat, ne? Anders als die reinen Quote-Machines, die null Risk fahren und das Orderbuch irgendwie, ja, zwar füllen, aber ohne Handelsvolumen in Wahrheit, ne?
Ganz genau. Nee, das ist im Prinzip, es bringt ja auch nichts, wenn du ein Quote dort hast und nicht wirklich drauf handeln kannst und die Maschine immer ausweicht. Das ist auch nicht die Lösung.
Das hört man sehr, sehr oft von den Unternehmern auch, dass die Maschine immer ausweicht. Schön, dass du das sagst. Ich muss noch eine kleine Herleitung machen. Dieses Posting, das ich auch als eins meiner drei Postings für den aktuellen Kontakt und die Podcast-Bitte genommen habe, die ist natürlich in der Ist-Zeit, dieses Posting. Du bist jetzt mittlerweile mit Parmentier und Sie selbstständig. Erzähl noch kurz zu deiner Selbstständigkeit und ich habe dich auch anmoderiert als Problemlöser im Small- und Mid-Cap-Bereich und Platzierungsspezialist. Wie es dazu dann gekommen ist, dass du das aufgebaut hast, wofür du jetzt arbeitest und stehst, dass man auch die Postings dann irgendwie aus dieser Sicht einreihen kann.
Selbstverständlich, Christian. Also die Firma gibt es eigentlich seit 2018, weil da wollte ich mit einem Geschäftspartner zusammen die Reste, sage ich mal, von Seidler übernehmen. Aha. Das hat dann aber aus technischen Gründen nicht funktioniert und wurde dann 2020, Mitte des Jahres, beendet. Ich habe mich dann Anfang 2023 entschieden, mein eigenes Geschäft eben aufzubauen, auf Basis dieses Unternehmens, was ich damals zum Bankerwerb praktisch erworben hatte. Ja. Und das ist für mich natürlich so etwas wie eine kleine Seidler, um Gottes Willen, aber eine kleine Boutique.
Boutique ist die, immer gut.
Ja. Ja, Boutique ist immer gut. Jetzt, wenn ich jetzt Merchant Bank sage, ja, das mache ich natürlich, ne? Ganz klar. Und wir investieren unser eigenes Geld. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, um diese Glaubwürdigkeit auch dem Kunden und unseren Partnern zu übermitteln. Investieren wir unser eigenes Geld in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen und was wir zusätzlich machen für ausgewählte Kunden, arbeiten wir. Das sind in der Spitze maximal 8 bis 10, würde ich mal sagen. Mhm. Und da machen wir Eigenkapitallösungen, Fremdkapitallösungen. Wir machen M&A-Geschäft, aber wie gesagt, nicht auf Level der Großen, sondern alles in unserer Nische, da wo wir uns wohlfühlen. Und es ist halt wichtig, dass wir die Unternehmen eine Zeit lang kennen, ans Management glauben und dort, als wenn ich über Problemlöser spreche, natürlich kommt kein DAX-Unternehmen oder MDAX-Unternehmen zu uns. Es sind eher Unternehmen, die niedriger kapitalisiert sind, sage ich mal, unter 500 Millionen. Und da gibt es aber großartige Unternehmen, die aufgrund der fehlenden Lösung des Henne- und Ei-Problems und anderen Themen, über die ich auch in meinen Posts schon gesprochen habe.
Genau. Und jetzt sind wir drin, danke auf jeden Fall.
Ja. Genau, von der Bildfläche verschwunden sind. Und natürlich gibt es sicherlich auch andere Banken und Kapitalmarktteilnehmer, die sich darum kümmern. Und das ist auch enorm wichtig. Aber das ist so unsere Aufgabe. Wir versuchen, um die Ecke zu denken. Ne? Und das versuche ich auch hier meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben tagtäglich, ja. Dass wir eben die extra Meile gehen müssen. Und klar, wir kriegen auch manchmal einen eingehenden Anruf mit Geschäft, kommt auch vor. Ja, deshalb freue ich mich auch, dass du über das, was ich da schreibe, sag ich mal, auf mich zugekommen bist. Und es ist ein spannendes und wichtiges Thema für den Kapitalmarkt.
Absolut.
Was wir versuchen müssen, alle gemeinsam zu lösen, damit da viele mithelfen. Und dann gibt es da auch wieder, sage ich mal, für viele Unternehmen, die von der, sag mal, so ein bisschen aus dem Fokus entrückt sind oder ein Schattendasein pflegen, obwohl sie eigentlich ganz gut sind, auch wieder eine, sag ich mal, bessere Zukunft am Kapitalmarkt.
Ja, also der Algo ist da ziemlich klug bei LinkedIn und er hat mir deine Postings da in meinen Feed gespült und ich bin irgendwie hängen geblieben. Und in Wahrheit ist ja Österreich sehr, sehr verwandt mit MDAX, SDAX und so vielen Unternehmern sprichst du aus der Seele. Und ich möchte mit einem weiteren Posting, das du getitelt hast mit »Wer interessiert sich eigentlich noch für Micro- und Small Caps?« weitermachen. Die Problematik ist bekannt, ETFs und Tech-Giganten, die dominieren irgendwie diese automatischen Sparplan-Feeds und alles mögliche. Sales-Teams verschwinden, Roadshows gibt es nicht mehr. Das ist so quasi der Einstieg in dein Posting. Aber jetzt sprechen wir mal weiter. Was gibt es für Ansätze, die du hier rauslesen kannst und was kann man besser machen, was können so Micro- und Small-Caps Unternehmen, um wieder mehr Visibilität und auch Liquidität zu bekommen?
Ja, das Entscheidende ist natürlich auch, man muss als kleines Unternehmen eben trotzdem regelmäßig reporten und sehr viel Transparenz geben. Es geht aber heute alles viel einfacher. Ne? Also man, ich sag, künstliche Intelligenz ist in der Regel das Mittelmaß. Und was man selbst daraus dann macht, aus den Ideen, die dort vielleicht generiert werden, das ist die eigene Handschrift, die ist entscheidend. Und da muss man als Unternehmen, denke ich, auch die extra Meile gehen. Es gibt bestimmte, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, gewisse Mindestanforderungen aus meiner Sicht, dass man muss sich zeigen, gerade bei den kleineren Unternehmen gibt es ganz andere Communities, die sich darum kümmern. Deshalb ist es wichtig, auch Präsenz zu zeigen, Reporting eben mehr zu machen als vielleicht verlangt, ja. Auf jeden Fall mehr zu machen als verlangt. Und auf der Research-Seite hat sich jetzt auch viel getan. Wir machen selektiv auch Research, wollen dort aber ganz klar, selektiv sein und wollen jetzt keine Organisation aufbauen mit 100 Mitarbeitern. Das ist nicht die Idee dessen, was ich hier tue. Und es ist aber wichtig, dass wieder Research, sag ich mal, veröffentlicht wird. Wir haben dort einige Teilnehmer, die weggefallen sind, gibt ein paar neue jetzt wieder. Deshalb, da ist Bewegung im Markt und das ist auch gut so. Und dann ist halt wichtig, ja, wie das Research aufgebaut ist, ja, dass im Prinzip die Geschichte der Firma und das, was die Firma und die Gründer oder das Management vorhaben, ein bisschen anders erzählt werden und wiedergegeben werden. Aber eben auch kritisch, ganz klar. Aber ich denke, das tun wir ganz gut eigentlich, ja. Mhm. Bin da überrascht, was wir für Leser haben, gerade auch im internationalen Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mich immer wieder überraschen. Und von daher, ich denke, man muss, wenn man an der Börse ist, muss man alle Möglichkeiten ausspielen, auch als kleines Unternehmen, auch wenn es weh tut. Kostenseitig, glaube ich, ist da vieles einfacher geworden, weil technische Hilfsmittel, neue Programme, aber eben auch künstliche, viele Arbeiten, die man früher vielleicht extern gegeben hat, die man auch selbst machen kann. Also von daher, ich glaube, es ist an sich einfacher geworden, trotz alledem. Das Problem ist halt, gerade bei dem Thema Sales Teams, Roadshow etc. Eine Bank geht mit einem börsennotierten Unternehmen in der Regel nur kostenfrei auf Roadshow, wenn es sich in der Lage sieht, dort auch Geschäfte daraus zu generieren. Ne? Und nicht jedes Unternehmen braucht eine Kapitalerhöhung oder eine Anleihe oder dergleichen. Deshalb wird heute oft eben Research über die Aktienbetreuung verkauft. Mhm. Was ich auch absolut verstehe.
Ja, irgendwo muss der Return kommen, sonst wird irgendwann die ganze Abteilung eingespart. Ja, das ist
ja, genau.
Auch so ein Henne-Ei-Problem irgendwie, wie du in anderen Posting geschrieben hast. Ja.
Hast du vollkommen recht. Nein, eine Bank muss ja auch wirtschaftlich arbeiten und kann sich kein Sales-Team leisten, weil das klassische Order-Geschäft, wie das früher war. Also ich kann noch mal erinnern daran, das sind schon alte Kamellen, aber bei der Gonthard Metallbank 2000, wenn da von einem großen deutschen Fondsanbieter eine Order kam, sag ich mal, eine 500.000 Daimler zu kaufen, da gab es dann noch 100 Basispunkte. Ne?
Ja, ja, da hat man wirklich schön mitverdient. Ja, ich kann mich, ja, das ist die Demokratisierung vom Kapitalmarkt auch über Neobroker und so weiter. Und da ist jetzt natürlich vollkommen, so wie die Zinsspanne bei den Banken, viel weggeschmolzen in den Dienstleistungserträgen natürlich, ja. Muss man so sagen.
Ja, und es ist halt entscheidend, dass man an unterschiedlichsten Börsenplätzen auch gelistet ist. Klar, wenn man jetzt in Österreich auf Xetra ist oder in Deutschland auf Xetra, ist man in der Regel überall handelbar. Mhm. Aber was halt heute auch wichtig ist, sind so Börsen wie Tradegate. Es ist eben, wo sind die großen Neo-Broker? Trade Republic ist bei Lang und Schwarz. Ja. Das ist einfach wichtig, ja, weil Orderflow kommt heute auch von woanders her. Ich glaube, das sieht man sehr gut an den, am Gold und an den Metallen und an den Minenaktien. Es gibt Menschen in Deutschland, junge Menschen aller Altersgruppen, die in Einzeltitel investieren, weil es gibt dort in, wie gesagt, ganz vielen Werten sehr viel Liquidität, was man gar nicht für möglich hält. Es ist möglich, aber man muss eben als Unternehmen alles versuchen, dazu zu tun, um an diesen Börsen zu sein. Und das ist nicht immer einfach, ne? Gerade wenn man klein ist. Das bedarf eben dann auch mehr Initiative, aber es ist möglich. Ja.
Und da brauchen wir dringend ein Comeback noch stärker bei uns in Österreich, weil da sind die Einzeltitel, oder das wirklich fast weitgehend verschwunden, vor allem wenn man den Heimmarkt einbezieht. Und ich möchte dich jetzt mit noch einem Sager aus deinem Posting konfrontieren. Und ich zitiere jetzt, ja. Vor kurzem sagte mir, also dir, René, ein Gründer, ich brauche kein Research, wenn ich genug Follower habe, glauben die Leute sowieso, was ich sage. Spannend. Ist das so? Ja. Oder wie sieht es da mit dem Vertrauen aus? Das ist doch auch eine wichtige Karte am Kapitalmarkt, dass eine unabhängige Stimme vielleicht stärker ist als 10.000 oder 100.000 Follower.
Ja, das ist also das ist natürlich provokativ, aber
ja, ich finde es großartig, passiert, ja.
Ja, ja, nein, das ist, aber wir leben in dieser Welt, ne? Also, das ist heute, die Information und wie sich mitgeteilt wird, ist eben ein bisschen anders, als es früher noch der Fall war. Also von daher, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das habe ich ja auch so geschrieben.
Genau.
Man braucht Substanz, man braucht Glaubwürdigkeit und man muss immer versuchen, mit den Investoren, die man hat, im Rahmen der Möglichkeiten gut zu kommunizieren und klar. Und dann wird man auch weitere Investoren gewinnen. Deshalb war einer meiner sag mal, Takeaways war immer under promise over deliver. Ne? Also immer lieber konservativer Plan und übererfüllen, ne? Als zu, ne? Natürlich wird man manchmal unter Druck gesetzt, wie das kann doch nicht sein. Das muss doch eigentlich mehr EBITDA und mehr Marge hier und da. Aber das gehört eben auch dann zu guter Unternehmensführung dazu und ist auch für die Analysten letztendlich wichtig. Aber ich glaube, der Stellenwert des Analysten heute ist alles ein bisschen anders. Ne? Also es hat sich viel getan. Das hatte ich ja auch in meinem Post gesagt. Da gibt's Plattformen wie eine Quarter, alles AI-basiert.
Stell dir Quarter vielleicht für die, die es nicht kennen, in wenigen Worten nur vor, an wen sich die Quarter richtet und was man dort konsumieren kann?
Also das ist eine Plattform, die AI-basiert ist, ja, und die wertet im Prinzip Research aus, also auf unterschiedlicher Art und Weise. Also ich finde es ziemlich interessant, ja.
Also kostenpflichtig für die Buy-Side, nehme ich an, oder? Ist die kostenfrei?
Ja, natürlich. Also alles kostet Geld irgendwo, ne? Und das, was nichts kostet,
ist nichts wert.
Sag mal Wiener. Nee, das will ich gar nicht sagen, aber da kriegst du halt nicht alle Informationen, die du halt brauchst. Ne? Mhm. Und es ist unwahrscheinlich gut zusammengefasst, entweder auf dem Desktop oder in der App. Mhm. Und da geht es um Earnings Calls, da wird ja eben alles analysiert. Das ist also ein Datenpool, der dort aufgebaut ist, das kann aus meiner Sicht keine Research-Abteilung leisten, selbst wenn sie 400-500 Werte covert. Ne? Ja. Aber wenn die Research-Abteilung dort selbst, sag mal, im Small-Mid-Cap-Bereich braucht man nicht solche Plattformen jetzt, sag ich mal, ja, weil dort gar nicht so viel Information geteilt wird, als wenn du jetzt auf eine Apple gehst oder eine Nvidia oder diese großen Werte. Da gibt es so viel Information, so viel Research Coverage und so viel Daten von Unternehmensseite. Das ist ein unfassbarer Pool, aber darum geht es ja auch. Deshalb ist ja auch Research trotzdem wichtig, auch im Nebenwertebereich, weil irgendwo muss ja dieser Content herkommen. Es muss sich einer mit dem Unternehmen befassen. Wenn man diversifiziertes Beteiligungsunternehmen hat, was börsennotiert ist, ist es eben wichtig, dass man als Analyst jede Beteiligung aufdröselt und erklärt und die Stärken und Schwächen herausarbeitet und es nicht oberflächlich macht, sondern tiefgründig. Und damit entsteht wieder Content. Und der Content ist eben auch für Small Caps so wichtig, ne?
Definitiv. Also, und vor allem auch zwischen den Quartalszahlen. Ich denke, da kommt auch der Name Quarter her von den Quartalspflichten in der Publikation.
Ganz genau. Also und im Prinzip wird das analysiert, es werden die Quartals-Earnings-Charts analysiert und das wird dann alles, die Outlooks, die Guidance werden analysiert. Also,
ja, cool. Ja. Ja.
Also ich sage jetzt nicht, das löst alle Themen, aber es wird natürlich viel genutzt, weil man viel Zeit dort spart.
Ja. Ist aber kaum Primär Research oder ist sekundär mit vielen Quellen und modernsten Techniken aggregierend, nehme ich an, oder?
Ja. Ganz genau.
Und dann habe ich noch eine eigentlich abschließende Frage. Ich könnte Stunden weiterreden mit dir, ich glaube, das hört man. Du schreibst, ich bin BlackRock und Co. dankbar. Warum?
Ja, also das Thema ist ja das, die BlackRock und Co. hat ja vieles, sage ich mal, für uns so schwer gemacht, für den Small-Mid-Cap-Bereich so schwer gemacht, dass überhaupt dadurch erst diese ganzen Probleme, die sind im Prinzip seit 2, 3, 4 und länger Jahren sichtbar.
Genau.
Und man muss eben heute andere Wege gehen. Aber das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Wenn es doch so viele andere Asset-Klassen gibt, ne, die so liquide sind. Warum, früher haben wir immer gesagt, ein Einzelwert, das kann ja ein Unternehmen sein, was bei dir um die Ecke in Wien oder in Österreich ist, wo du sagst, Mensch, damit habe ich mich jetzt befasst, finde ich gut, toller Sektor, kenne das Management, habe ich getroffen, investiere ich. Aber das macht ja heute fast keiner mehr, ja. Und die haben eben so viel Liquidität abgesaugt mit ETFs und mit anderen Produkten, dass einfach, ich will jetzt nicht sagen spekulatives Geld im Small Cap Bereich, aber bestimmtes Geld dort einfach gar nicht mehr da ist, ja. Und der gesamte mittlere und kleine Kapitalmarkt ist an sich sehr dünn und ausgetrocknet, ne? Mhm. Und wenn man als Mittelständler, das hat ja auch damit was zu tun, ich rede nicht nur von BlackRock, ich spreche auch von Private Equity. Ich meine, wir haben ganz viel Private Equity sucht aktuell händeringend um auf der börsennotierten Seite um Akquisition. Wir sehen das ja andauernd.
Ne? Ist ja
das
viel günstiger, als wenn man außerhalb der Börse kauft, ne? Beim einigen
Small Caps. Ja, die Multiples sind niedriger, weil es keinen so wirklich interessiert mehr.
Liquiditätsabschlag und so weiter, ne? Genau.
Ja. Ganz genau. Früher hieß es immer noch, ja, und börsennotiert, das ist so kompliziert. Das lassen wir mal lieber wegen, sagen wir, einfache Mehrheit, Dreiviertelmehrheit und Squeeze-out, den ganzen Themen. Aber heute, das sind heute keine Gründe mehr für Private Equity und andere, das zu tun. Also wir haben einmal BlackRock mit den Produkten, mit dem ETF-Thema, was einfach riesengroß. Ich verstehe das auch, ein ETF. Man kann kaufen, verkaufen, wie man mag. Man hat unterschiedlichste Basket, die Indexe abbilden, was auch immer, ja. Also, das ist bequem und auch gut. Deshalb wurde da unwahrscheinlich viel Geld verdient und wird es auch weiter. Aber das Problem ist, neben dem Private Equity, was eben auch einfach Firmen, das wird jetzt noch weiter zunehmen. Ne? Mhm. Wir werden das häufig sehen. Deshalb für einen Mittelständler, der an der Börse ist. Und dann muss man jetzt eben auch die anderen Punkte mit reinnehmen und sagen, es gibt kaum Sales, es gibt kaum Research. Wie refinanziere ich mich dann? Wie mache ich das, wenn ich an der Börse ganz schwer nur eine Kapitalerhöhung platzieren kann, weil einfach das Interesse aufgrund der geringen Liquidität und eben kaum noch Teams, die sich darum kümmern. Wie bekomme ich das hin? Mhm. Und das ist einfach, da muss man als, sag mal, als Unternehmen wie wir eben, aber auch wie unsere Kunden, muss man andere Wege gehen. Und man muss eigentlich dann auch als kleines Unternehmen für andere Finanzierungspartner auf der institutionellen Seite institutioneller werden trotzdem. Ne? Also, mhm. weil, nehmen wir mal an, man nimmt zum Beispiel Private Debt auf, was jetzt bei deutschen Mittelständlern, sag ich mal, eher je nachdem, auf welchem Yield-Niveau wir sind, das ist eben, das ist eine komplizierte Transaktion, mhm. große Verträge, ja, das macht nicht jeder gerne. Ne? Aber das ist halt früher, sag mal, mit mehr Liquidität und mit mehr Kapitalmarkt und mehr Banken, die sich drum kümmern, entsteht ja ein ganz anderer Wettbewerb und dann können Transaktionen viel einfacher auch bei kleinen bis mittleren Unternehmen platziert werden.
Ja, du bringst es auf den Punkt, also BlackRock und Co. machen Boutiquen, schöne Nischen auf, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also wenn ich mir was wünschen würde, wäre, also dass wir müssen halt mehr, es bedarf mehr Liquidität
dringend,
ja. an den Märkten. Ne? Wenn ich dich jetzt höre, was in Wien los ist, und das war auch vor 10, 15 Jahren auch schon schwierig, deshalb haben wir ja gesagt, wir müssen nach Wien. Mhm. Und auch die österreichischen Unternehmen betreuen und für Liquidität einfach sorgen. Das ist extrem wichtig. Wenn sich das alles eben über die Jahre noch verschlechtert hat, werden die, dann überlegen halt irgendwann die Unternehmen, ja. ich fahre dann lieber komplett runter und man kommuniziert gar nicht mehr, obwohl es eigentlich der falsche Weg ist. Ja.
Das ist bei vielen der Fall. Wir haben einen Index Plus im Leitindex von plus 50% im Vorjahr gehabt, ganz knapp drüber, und der Handelsumsatz ja. plus 3%.
Ja. Wahnsinn.
Und das bei diesen Preiseffekten, die man auch noch reinnehmen muss. Also wir haben keinen Umsatzzuwachs im, glaube ich, viertbesten Jahr der Indexgeschichte, die jetzt auch schon seit 1991 zurückreicht irgendwie. Ja, ja. Letzte Frage. Ich habe es mehrfach erwähnt im Gespräch, in deiner Close-Zeit haben wir da close zusammengearbeitet, um jetzt das schlechte englische Wortspiel zu bringen. Hast du noch Kontakte zu österreichischen Unternehmen? Interessiert dich der Markt, falls jemand von unseren Hörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen will, außerhalb des Skifahrens noch immer?
Ja, ja, also muss dazu sagen, ich bin ein schlechter Skifahrer.
Das macht ja nichts.
Erst spät gelernt, aber selbstverständlich, ich bin regelmäßig auch vor Ort und bin da sehr offen. Für mich ist der Dachraum insgesamt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist das, wo ich mich am meisten aufhalte. Wir machen ein bisschen über eine Beteiligung, machen wir ein bisschen was in Skandinavien noch. Da haben wir aus früheren Zeiten auch noch einige Investoren.
Aber eine schöne Gegend irgendwie, von der man viel lernen kann auch. Ja,
da ist sicherlich auch nicht alles gut, aber die machen irgendwie vieles richtig. Mhm. In Bezug auf Börse habe ich da auch schon ein, zwei Mal was geschrieben über den schwedischen Kapitalmarkt, war es, glaube ich, ja. Also einfach mehr Aktivität. Ich finde auch, also da müssen auch die Börsen irgendwie stärker miteinander zusammenarbeiten. Und ich sehe da immer viel Posterei und viel Erzählen. Klar geht ab und an mal ein Unternehmen an die Börse in Österreich oder in Deutschland, aber das muss doch eine Maschine sein.
Ja, denke ich mir auch. Ja, da kommt wieder die Regulatorik ins Spiel, was da in den letzten Jahren sich multipliziert hat an Aufwand. Ist für viele halt der Grund, nicht an die Börse zu gehen, weil sie das einfach als kleines Unternehmen nicht können, nicht wollen und sie am Kerngeschäft stört mit dieser explodierenden Regulatorik. Aber das würde noch 20 weitere Folgen füllen, darüber jetzt weiterzureden. Lieber René, ich habe jetzt schon mal um 10 Minuten überzogen. Ich glaube, wir machen irgendwann noch mal eine fachliche Fortsetzung. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich sage danke, dass du dich telefonisch zugeschaltet hast. Mögen die Märkte auch im Small- und Mid- und Micro-Cap-Bereich wieder stärker werden und nicht nur die großen Trendwerte, die Indizes ziehen. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Hoffnung und ich spiele unsere Abspannmusik und sage danke, 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 dass du mit mir den Börse People Podcast aufgenommen hast. Von meiner Seite aus mal Tschüss an euch Zuhörerinnen. Ich glaube, da war wieder sehr, sehr viel dabei, auch zum Nachdenken und als Inspiration. Die Homepage vom René ist verlinkt. Und an dich, lieber René, Tschüss aus Wien, sage ich mal.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Ciao, ciao, bis bald.
Dankeschön. Ciao, servus nach Wien.
Ciao.
Sweet PG, drive on gun generality.